Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.
Die Saison von Hannover 96 ist ein bisschen wie die US-Wahl für uns gerade am Tag der Aufnahme. Keiner weiß so wirklich, wie es ausgeht, und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Damit wir in all dem Wirrwarr aber nicht den Überblick verlieren, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die mir genau dabei helfen. Und wir wollen auch mal ein bisschen genauer darauf schauen, was ist eigentlich der Plan in dieser Saison? Was möchte Kenan Kocak machen? Er spricht ja immer von den Prinzipien, die er auf den Platz bringen will, und dann fügt er noch an, unabhängig von Heim oder Auswärts. Aber wir wollen auch einmal in dieser Podcast-Folge diesen Prinzipien auf den Grund gehen und schauen, was für Prinzipien das eigentlich sind. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße den früheren Vorwärts-nach-Weit-Moderator Tim Block. Hi.
Moin. Na, alles klar bei dir?
Alles klar bei mir. Ich hoffe, bei dir auch.
Doch,
Tim, dich findet man auf Twitter unter @hnnvrd.
Ja, tut mir leid, furchtbares Twitter-Handle. Ich muss daran arbeiten. Ich habe noch kein richtig passendes gefunden. Die meisten sprechen das aus und brechen sich dabei meistens die Zunge.
Es liest sich auf jeden Fall besser, als es sich vorlesen lässt, sage ich mal. An deiner Seite heute ist der Ferdinand. Wir sagen in dieser Folge aber ganz kurz nur Ferdi. Und ich freue mich sehr, dass auch du mit dabei bist.
Hallihallo, ich freue mich, bei euch dabei zu sein.
Ferdi hat auch einen Twitter-Handle, nämlich findet ihr ihn bei @fußballleben96 und Fußball mit Doppel-S geschrieben. Habe ich das richtig notiert?
Das ist vollkommen korrekt.
Wir wollen diesmal den Mittelteil sozusagen vorziehen. Wir fangen ja normalerweise mit der Spielbesprechung an, und nach dem 4:1 von Greuther Fürth könnte man auch meinen, dass es genau das ist, worüber wir diskutieren sollen, womit wir anfangen sollten. Aber ich würde sagen, legen wir doch erstmal die Grundlage dafür. Die Frage, die ich mit euch beiden besprechen möchte, ist ja im Prinzip: Was sind diese Prinzipien, die Kenan Kocak bei 96 anlegen möchte, die er auf dem Platz sehen möchte? Und wir wollen das einmal herausarbeiten. Tim, ganz grundsätzlich, was ist eigentlich der Plan von Kenan Kocak, was die Mannschaft auf den Platz bringen soll? Wir haben, glaube ich, herausgefunden, es ist jetzt kein Kurzpassspiel und Pep Guardiola-Tiki-Taka-mäßiges. Er hat einen Plan, der mehr mit Pressing zu tun hat, oder?
Ja, das kann man darauf schon unterbrechen. Also ich glaube, grundsätzlich auch kann man die Frage, je nachdem, wie man sie angeht, welchen Plan Kenan Kocak mit Hannover 96 im Allgemeinen verfolgt und was er mit Prinzipien meint, eigentlich ganz, ganz kurz beantworten. Viel interessanter ist die Frage tatsächlich der Umsetzung und auch der jetzt ja zurückliegenden Transferphase, inwieweit sich da auch die Strategie wiederfinden lässt und die Testspiele und generell die Auftritte so, aber wenn ich jetzt mich nur darauf konzentriere, dir ganz präzise zu antworten, kann man es eigentlich schon so sagen, dass Kenan Kocaks Stil darauf ausgelegt ist, klare und deutliche Zuordnungen auf dem Platz zu schaffen für die Spieler, nicht nur was jetzt direkte 1-gegen-1-Zuordnungen angeht, also da würde man sich ja dann schon sehr an dem Spielstil des jeweiligen Gegners orientieren. Das ist schon Teil des Plans, dass da schon Mann-zu-Mann-Zuordnungen stattfinden, aber eben auch die räumlichen Zuordnungen in dem Spielstil von Kenan Kocak sind aufgrund der, sag ich mal, der Grundformation oder der Ausgangsformation jetzt rein taktisch gesehen schon auch dort relativ vorgezeichnet und auch relativ deutlich. Hinzu kommt das, was du schon richtig angemerkt hast, das intensive und hohe Pressing. Also jetzt ganz, ganz speziell, wenn ich mich auf die Rückrunde der vergangenen Saison mal konzentriere, das ist das auch, was uns ausgemacht hat. Hohes und direktes und temporeiches Anlaufen, sehr hoch im Feld, Druck auf den Ball ausüben und auf den Gegner. Auch da das Tempo bestimmen, wie schnell der Gegner den Ball eigentlich verliert oder wie schnell wir den Ball wieder haben. Auch da kann man direkt die Überleitung schaffen. Eine relativ gute physische Präsenz im Mittelfeld, also auch dort die Zweikämpfe sehr physisch angehen, auch durch die Achter, die immer sehr hoch stehen, auch da einen sehr hohen und sehr, sehr frühzeitigen Zugriff auf den Gegner ermöglichen. Aber physische Präsenz ist nicht nur im Mittelfeld zu finden, auch die Innenverteidiger, gerade in den innenverteidigenden Positionen, da bin ich schon der Meinung, dass man da auch den Fokus sehr auf physische Präsenz gelegt hat, wenn ich mich jetzt dann mal auf die Verpflichtungen, Neuverpflichtungen von Baris Bastas und Simon Fayet konzentriere. Das sind zwei physisch starke Innenverteidiger, die man dazu geholt hat. Also man hat nicht explizit nochmal jemanden geholt wie Jan Hogma von TSG Hoffenheim, der halt einfach beidfüßig und mit verbundenen Augen blind hinten jeden Ball locker rausspielt, sondern man hat schon zweikampfstarke Spieler gesucht, ganz explizit nach denen gesucht und die auch gefunden. Und im Sturm hat man mit Hendrik Weidand ja jemanden, der im Verein durch seine Physis sich auszeichnet. In der Rückrunde war da John Guidetti der Zielspieler vorne, der die gewisse Physis mitgebracht hat. Also auch dort wieder der Fokus auf physischer Präsenz. Also seitdem Kenan Kocak da ist, verfolgt er den Plan der physischen Präsenz im Mittelfeld, im Sturm und in der Abwehr, also in allen Teilbereichen der Mannschaft, hauptsächlich aber in zentralen Positionen. Und das, was ihn wahrscheinlich auch von nicht allzu vielen Trainern unterscheidet, Ferdi wird mir da gleich recht geben, individuelle Qualität ist auch etwas, was für den Spielstil von Kenan Kocak unerlässlich ist. Das jetzt mal so ganz kurz und grob zusammengefasst. Man kann da noch sehr analytisch in die Tiefe gehen.
Würdest du noch was anfügen, Ferdi?
Nee, ich würde mich grundsätzlich dem Ganzen ziemlich anschließen. Wenn ich Kocaks Stil mit drei Schlagworten beschreiben müsste, wären das, glaube ich, Intensität, Wucht und Pressing. Und wie Tim gut ausgeführt hat, war gerade das Pressing etwas, was uns im letzten Jahr unheimlich stabilisiert hat, auch im Vergleich zu Slomka, wo wir dann deutlich besser waren im Spiel gegen den Ball. Ich würde auch sagen, dass das Spiel gegen den Ball Kocaks größte Stärke ist, oder dass uns das zum Teil auch durchaus ausmacht und das Spiel mit dem Ball jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber dass das Spiel mit dem Ball eher dem Spiel eher zuarbeitet und eher zweckmäßig ist und der Fokus doch eher auf hohem Pressing liegt. Und wie Tim auch ganz gut ausgeführt hat, konnte man an den Innenverteidiger-Diskussionen und an den Innenverteidiger-Transfergerüchten diesen Sommer ganz gut sehen, auf was Kocak Wert legt, dass eben diese physische Präsenz in der Abwehr, wie eben an Baris Bastas gesehen, auch Zirov, der Innenverteidiger von Sandhausen, der zwischenzeitlich gehandelt wurde, passt ganz gut in dieses Profil. Also große Spieler, die eine physische Präsenz ausstrahlen, die hinten mit ihrer Physis viele Bälle klären, was ganz gut dazu passt, dass man durch das eigene hohe Pressing den Gegner zu recht vielen hohen, langen Bällen zwingt. Und dabei, dass die Qualität mit dem Ball am Fuß bei den Innenverteidigern jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil das doch gerade bei eigentlich auf alle Innenverteidiger, die bei uns so gehandelt wurden, zutraf, dass sie ihre wenigen oder einzigen Schwächen mit dem Ball am Fuß hatten, was aber in Kocaks System gar nicht so wichtig ist, weil vor allem schnell vertikal in die Spitze gespielt wird und dass die Ballbesitzphasen nicht besonders lang sind und er von den Innenverteidigern nicht unbedingt erwartet, dass sie mit flachen Bällen hinten raus das Spiel eröffnen.
Ferdi, ich glaube, ich frage dich zuerst und Tim wird sich dann eh noch bestimmt anschließen. Welche Rolle spielt die Raute, mit der wir ja nun bislang am erfolgreichsten waren unter Kocak, bei diesen Pressing-Bemühungen?
Nun, ich glaube erst einmal, dass die Raute, die wurde vor allem letztes Jahr am Anfang institutionalisiert. Ich glaube, das war vor allem zweckmäßig, weil uns einfach die Flügelspieler gefehlt haben und das Spielermaterial letztes Jahr am besten zur Raute gepasst hat. Dieses Jahr hat er jetzt wieder darauf zurückgegriffen, teilweise dadurch bedingt, dass mit Patrick Tomasi unser Rekordzugang wohl immer noch keine Option für 90 Minuten ist. Bin ich gespannt, wenn wirklich mal alle Flügelspieler fit sind, ob diese Raute weiterhin so ein präferiertes System von Kotschak bleibt oder ob er eigentlich etwas anderes anstrebt, aber aufgrund der fehlenden Spieler gerne auf die Raute zugegriffen hat und es immer noch tut. Aber die Raute spielt natürlich auch eine große Rolle im Pressing, aber ich traue Kotschak zu, dass er da unabhängig vom System immer ganz gute Zuordnung findet, ob es dann eher mannorientiert ist, wie wir es letztes Jahr viel gesehen haben, oder dann ein bisschen raumorientierter wird.
Tim, kannst du noch mehr dazu sagen, wie aus der Raute heraus das Pressing funktioniert, die Zuordnungen?
Naja, also grundsätzlich bin ich, also ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, so diese grundtaktische Diskussion im Fußball wird immer sehr entlang der Formation geführt. Also 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2. Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass jeder Spieler, und das jetzt mal den Bogen auch zur individuellen Qualität zu spannen, wenn wir uns mal vorstellen, dass jeder Spieler in dem Wettbewerb gleich gut ist, also jede Mannschaften haben einen gleich starken Kader, dann würde ja viel mehr darauf geachtet werden, wie welchen Spieler ich in welchen Situationen in welche Rolle packe. Und insbesondere jetzt, wenn man das mal reproduziert auf die derzeitige Diskussion um die Mittelfeldraute, die in Hannover allgegenwärtig ist, also egal mit wem man sich mal unterhalten hat, als man sich noch persönlich treffen durfte, war eigentlich in jedem zweiten Satz, also ganz egal, wie belesen oder wie gut informiert derjenige war, war eigentlich in jedem zweiten Satz viel, ja, wir haben die Mittelfeldraute und da machen wir es halt eben so, dass der Genki spielt eben die 10 und so und der Kaiser halber Sechser oder so, keine Ahnung, also bin ich ein bisschen verwirrt eigentlich so, was das angeht, weil im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Grundformation wir reingehen. Wir verfolgen halt immer das gleiche Muster. Also wir haben die
Ja.
Achterpositionen und die Achterräume besetzt, wir haben den Sechserraum besetzt, wir haben den Zehnerraum besetzt. So, wir besetzen also zentrale Räume, einfach aufgrund dessen, was Ferdi ja gerade schon vollkommen richtig gesagt hat, weil wir für das Flügelspiel A gar nicht vorne den einzig und auserkorenen Stoßstürmer haben, weil wenn du nämlich mit drei oder mit Flügelspielern spielen wollen spielst du in der Regel, wenn du nicht mit Wingbacks spielst, also eben halt im 3-5-2 zum Beispiel oder im, weiß nicht, im 3-4-3 spielst du automatisch mit einer Spitze. Das heißt, ganz egal, wie du es machst, ob du jetzt 4-3-3 spielst oder 4-2-3-1 spielst, du spielst mit einer Spitze. Und das ist aktuell sowieso nicht das, worauf Kocak besonders viel Wert legt, sondern insbesondere auch für die sehr aggressiven und intensiven Bälle, die schnell in die Tiefe gespielt werden, wird schon eine zweite Spitze gefordert und vor allen Dingen halt auch jemand, der halt Fußball spielen kann, wie der Duxch halt. So. Und der halt auch mal was Verrücktes macht, so. Ich mag ja verrückte Spieler, die so ein bisschen ab von dem sich bewegen, was so der Matchplan ist. Also nicht komplett sich davon befreien, aber die so ein bisschen Freiheit haben. Weil so ein Duxch zum Beispiel, das ist so ein Spieler, oder ich sag mal zum Beispiel Mesut Özil, da kann man jetzt, müsste ich jetzt raussuchen, aber der Schalker Knappenschmiedetrainer, wie heißt er, Norbert Elgert, glaube ich, hat gesagt, dass der Mesut,
Ja.
dem brauchte ich das nicht sagen. Der wusste auf dem Platz, was zu tun ist. Und der hat in Situationen Dinge gemacht, da bin ich an der Seitenlinie ausgerastet, aber er hat halt die Dinge einfach so gut gemacht, dass ich gar nichts zu ihm sagen konnte. So, darum erstmal jetzt so ein kurzer Ausschweifer zu Duxchi. Wir besetzen also halt zentrale Räume. Das heißt, wir pressen sowieso alles von innen nach außen. Also wenn wir gut stehen, jetzt gegen Fürth hat das überhaupt nicht funktioniert. Und wir forcieren damit ja Balleroberungen in diesen Räumen. In den gegnerischen Sechserräumen oder in unseren eigenen Achterräumen und spielen dann ja, weil wir eh schon sehr hoch stehen oder weil wir eh schon ja, sehr früh angreifen, haben wir ja auch umso früher in der Regel den Ball und spielen dann eh schnell in die Tiefe. Ich glaube, dass der Unterschied, und das konnte man in den Testspielen ganz gut sehen, da haben wir eben nicht nur mit Mittelfeldraute gespielt, sondern haben das ein oder andere auch ausprobiert. Ich glaube, dass es insbesondere etwas damit zu tun hat, wie das Pressing sich äußert. Und dass anhand der Intensität und der Qualität des Pressings wir unser Spielsystem oder unsere Grundformation anpassen werden. Wäre jetzt interessant, wenn Patrick Tomasi da ja ums Verrecken nicht fit zu kriegen ist, dieser Mann. Und das ist unfassbar, dass dieser Mann nicht fit ist. Es ist November, also es ist unfassbar. So, der ist seit, weiß nicht, 12 Wochen hier und in der Zeit wäre ich sogar fit gewesen. So.
Ey, den Witz wollte ich gerade machen.
Linden, ja, musste da früher aufstehen. Linden Meiner, das sind dann schon Flügelspieler, die so einem 4-3-3 die Breite geben und das Tempo geben, was es benötigt, um die Spieler halt auch echt in die direkten Duelle zu schicken. Und ich sehe da aktuell auch deshalb die Außenverteidigerrolle sehr, sehr prägnant in der 4-4-2 mit Raute-Diskussion, weil für die 4-4-2 mit Raute brauchen wir hochstehende und gut funktionierende Außenverteidiger. Das heißt, solange wir die Außenbahnspieler, Patrick Tomasi und beispielsweise Linden Meiner, und unser ganzes Spielsystem nicht auf 4-3-3 ausrichten oder auf generell Breite im Spiel und Flügelspiel und so weiter, das, was also alle anderen Mannschaften jetzt schon machen, solange werden wir nach wie vor mit hohen Außenverteidigern spielen und da uns eine neue Problemstelle schaffen. Beantwortet das so ungefähr deine Frage?
Ich denke schon, wobei die Frage schon so lange her ist, dass ich nicht mehr weiß, was die Frage war. Aber ich möchte gerne eine Sache von dir, die du gesagt hast, aufgreifen. Tim, du meintest ja eben, es ist ja im Prinzip egal, aus welcher Formation wir spielen. Die Prinzipien sind immer die gleichen. Ich möchte schon mal den kleinen Vorgriff auf das Fürth-Spiel wagen und in den Raum stellen, dass ich den Eindruck hatte, dass in dem Moment, wo wir nicht mehr mit der Raute gespielt haben, dass dann etliche oder dass die Spieler dann nicht mehr genau wussten, was sie eigentlich zu tun haben. Sprich, in dem Moment, wo wir umgestellt haben, da liefen die Laufwege nicht mehr automatisch, da waren die Zuordnungen nicht mehr automatisch. Und mein Eindruck ist, dass all diese Automatismen aktuell nur in dem 4-4-2 mit Raute ordentlich eintrainiert sind und bei den anderen Formationen, dass man dort merkt, da haben die Spieler noch nicht so viel Erfahrung mit und wissen oft gar nicht so schnell, wie sie es eigentlich müssten, was sie in dem Moment zu tun haben auf der neuen Position. Das ist mein Eindruck aus dem Fürth-Spiel und den Spielen davor. Ja. Würdest du, Ferdi, mir dabei zustimmen?
Tim, du darfst gern zuerst sagen.
Na gut. Ich möchte jetzt hier nicht die Sendung an mich reißen, aber ja und nein. Also, sobald du umstellst, ändert sich natürlich dein Zugriffsbereich, ist ja klar. Also wenn du vom 4-4-2 mit Raute mit denselben Spielern umstellst auf ein 4-2-3-1 beispielsweise, dann kann ja einer von den beiden Stürmern alleine schon vorne, kann ja nur auf die 10 oder auf die Außenbahn rücken. Ich glaube, dass wir das weder für Dux noch für Weiland möchten, dass die auf einer anderen Position spielen. Und ja, also wie gesagt, die Zugriffszonen, die ändern sich, aber das Prinzipchen, also mein Prinzipienkatalog bleibt trotzdem gleich. Ich möchte trotzdem hoch den Ball haben und früh attackieren.
Wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass die Spieler aktuell aber noch nicht wissen, wie sie mit anderen Systemen dann damit umgehen, dass eben die Instruktionen in dem Moment nicht mehr 100% klar sind, wie sie es sind, während wir noch mit Raute spielen. Das ist mein Eindruck.
Ja, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass sie ihre Stärken nicht so richtig ausspielen können. Also, wenn du 4-4-2 mit Raute spielst, hast du ja dann den Eckenprofi Kaiser auf der Halbposition so und eigentlich den Muslia, der ja ein super Achter ist, den hast du aber rausgenommen. Ich weiß gar nicht, für wen hat er denn dann eigentlich gebracht, ist auch eigentlich egal. Also es ändert sich ja schon ein bisschen was für dich als Spieler, wenn du dann plötzlich rechts außen spielst, obwohl du eben gerade noch, weiß ich nicht, Zehner gespielt hast oder so. Aber trotzdem ist es natürlich eine Umstellung. Ich weiß nicht, ich glaube, das Fürth-Spiel ist jetzt nicht so ein super Beispiel, weil da war zu dem Zeitpunkt kam die Umstellung eh viel zu spät und da war die Messe eh schon gelesen. Und da haben auch andere Dinge nicht gestimmt, darum weiß ich jetzt nicht, wie Ferdi das sieht, aber.
Ich kann persönlich schon nachvollziehen, woher dieser Eindruck von Christian kommt. Und es finde ich auch logisch, dass die 4-4-2 mit Raute die Formation ist, in der sich die Spieler am wohlsten fühlen. Ich finde trotzdem nicht, dass es einen davon abhalten sollte, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir auch andere Grundordnungen beherrschen und dass man den Mut haben sollte, oder genauer gesagt Kotschak den Mut haben sollte, auch wenn die Raute sicher das ist, was die Spieler aktuell am besten beherrschen, sich da entsprechend aus dieser Komfortzone zu lösen, wenn es halt gerade eben nicht zu dem Gegner passt oder gerade nicht dazu passt, was man in diesem Spiel konkret machen will.
Ja.
Ich Ich stimme dir vollkommen zu. Nur gleichzeitig denke ich mir, sollte die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt nicht eigentlich schon weiter sein? Sollten die nicht deutlich weniger Probleme haben, als es der Fall ist, wenn das System umgestellt werden muss?
Fertig, bitte.
Ja, ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, dass wir jetzt mit Fürth einen Gegner hatten, der nicht nur ziemlich gut ist, und ich schätze auch, dass sie die ganze Saison über relativ weit vorn bleiben werden, sondern dass Fürth auch ein Gegner ist, der wirklich im Vergleich dazu, was Kotschak machen will und wie unsere Mannschaft spielt, schon ein sehr unangenehmer Gegner ist und ein Gegner ist, den wir in der zweiten Liga vielleicht sonst noch 3-4 Mal haben werden. Paderborn war eine ähnliche Mannschaft. Das sind Gegner, die für das, was Kotschak machen will, sehr, sehr unschön zu bespielen sind. Und das wird auch wieder besser werden, wenn wir gegen andere Teams spielen. Trotzdem ist es natürlich etwas ernüchternd, wenn wir sehen, okay, spielerisch hat sich nicht so viel getan und wir waren jetzt gegen Fürth wirklich dermaßen unterlegen, wie es für einen Aufstiegskandidaten, einen selbsternannten, nicht der Fall sein sollte. Selbst wenn dieser ja, mit seinen Stärken sehr gut zu den eigenen Schwächen passt, aus Fürther Sicht.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ferdi, um dich noch ein bisschen mehr in die Diskussion reinzubekommen, und ich wollte die Frage vorhin schon stellen, wie sieht unter diesem Kotschak-System mit seinen Prinzipien und so weiter und unabhängig von der Formation auch, wie sieht eigentlich das ideale oder das typische 96-Tor aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es kommt durch einen vertikalen Ball zustande, durch einen schnellen Ball, zum Beispiel nach eigenem guten Anlaufen, gutem Pressing, dass der Gegner gezwungen ist, einen langen Ball zu spielen. Dieser wird durch die physisch starken Innenverteidiger oder auch durch Jakob Biol erobert, selbst dann schnell in die Spitze gespielt, zum Beispiel auf Weidand, mit dem ich persönlich nicht ganz warm werde, aber der für das System Kotschak schon seine Bedeutung hat. Dieser dann ablegt, von hinten Haraguchi startet und der sich dann etwas fallen lässt. Und da sind wir auch ein bisschen bei dem, was Tim vorher schon angedeutet hat. Kotschak ist schon auch gerade im Offensivspiel relativ viel von individueller Qualität abhängig und davon, dass Haraguchi und Duksch ihre Ideen haben.
Und was kann man als Trainer tun, um diese individuelle Qualität dann auch richtig einzusetzen?
Ein Anfang wäre, Haraguchi nicht wiederholt auf Außen zu stellen, wo er leider sehr verschenkt ist. Das würde mir schon von Anfang reichen, dass wir Haraguchi, der einfach, würde ich sagen, unser bester Spieler, unser wichtigster Spieler ist, in eine zentrale Rolle bekommen. Auch wenn das dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, meiner entsprechend einzubinden. Das Ziel muss es sein, Haraguchi in eine zentrale Rolle zu bekommen, in der er das Spiel so gut und so viel wie möglich beeinflussen kann. Ich würde sagen, davon hängt viel ab.
Und ich musste jetzt auch direkt eben an Meiner denken, weil der ist ja bislang komplett außen vor, sollte in der Theorie aber eigentlich einer unserer besten Fußballer sein. Und da frage ich mich natürlich, was können wir nur tun, damit der wieder besser ins 96-Spiel reinpasst?
Ich würde ihn fast ein bisschen als Opfer von der... Also er ist schon in der Opferrolle, finde ich, wenn man das jetzt so mal so plakativ sagen kann. Also er findet ja eigentlich aufgrund seiner... Er ist jetzt im Pressing halt nicht so super. Ist halt auch nicht so dribbelstark. Das, was man von ihm eigentlich glauben würde, ist aber trotzdem halt witzigerweise trotzdem ein sehr guter 1-gegen-1-Spieler. Ich glaube, den werden wir erst richtig zur Geltung bringen, wenn halt wirklich ins 4-3-3 umgestellt wird oder der Flügelfokus wieder mehr Anklang findet. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, man stellt sich unter ihm. Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal versucht mit ihm als Zehner. Es hat ja nicht so gut funktioniert und als zweite Spitze eigentlich auch nicht so richtig gut. glaube, man verspricht sich dann schon eher halt, dass er den vertikalen Ball halt kriegt. Also, weil er halt einfach unverschämt schnell ist. Also, das ist halt, glaube ich, der einzige Grund, warum der halt vorne drin spielt. Weil der einfach unfassbar schnell ist und im 1 gegen 1, also auch insbesondere im Laufduell, halt jeden abzockt.
Ich wollte auch nochmal über die Stürmer sprechen. Jetzt haben wir Meiner erwähnt, der gegen Fürth im Sturm starten sollte und laut Kutschak für mehr Tiefe sorgen sollte mit seiner Schnelligkeit. Und wahrscheinlich über eben genau diese angesprochenen vertikalen langen Bälle. Hat jetzt so semi-gut funktioniert, würde ich sagen. Welche Rolle spielt in Kutschaks Überlegungen eigentlich so der klassische Zielspieler, von dem wir mit Henrik Weidand nun mal nur einen im Kader haben? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn zum Beispiel Meiner und Duxch zusammenspielen, dass es halt beides nicht so die Typen sind, die unbedingt in der Strafraummitte auf den Ball lauern, sondern sich eher darum herum bewegen. Und wie wichtig ist eigentlich dieser Zielspieler? Und wie kann das sein, dass wir da nur Weidand haben eigentlich, frage ich mich dann auch.
Warum wir nur Weidand haben, da bin ich jetzt überfragt. Da wäre Gerhard Zuber, glaube ich, die bessere Ansprechstation.
Würdest du zustimmen, dass wir mehr als Weidand bräuchten als Zielspieler?
Ja, ich finde, der Sturm ist schon ziemlich dünn besetzt.
Zumindest einer, der halt vorne den Ball festmacht. Also,
ja. Um das jetzt mal... Beziehungsweise Weidand ist ja... mit seiner physischen Präsenz schon hat eine gewisse Bedeutung eben. Und er ist leider auch der einzige Spieler, der vorne, Duxch ist zwar relativ groß, aber er ist nicht der Stürmer, der die Bälle festmacht. Er ist nicht dieser Wandspieler. Und da ist Weidand eigentlich unser einziger, der aber aufgrund seiner eher beschränkten Fähigkeiten, was Ballannahme, Ballmitnahme etc. betrifft, auch nicht unbedingt optimal für die Rolle ist. Insofern würde uns ein weiterer Stürmer da sicher gut tun.
Ich finde übrigens, er ist noch kontinuierlich besser geworden. Also widersprecht mir, wenn ihr wollt, aber ich habe das Gefühl, dass Henrik Weidand immer weiter an seinen technischen Fähigkeiten arbeitet und manche Dinge mittlerweile gut klappen, die vor einem Jahr noch nicht so gut geklappt haben.
Zum Beispiel?
Saubere Pässe im Prinzip. Also wenn er den Ball erstmal unter Kontrolle gebracht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen sinnvollen Pass weiterspielt, finde ich, mittlerweile relativ hoch.
Gut, ich glaube, das ist etwas, also wenn er keinen sauberen Pass spielen könnte, würde er nicht zweite Bundesliga spielen. Dass es vorher nicht geklappt hat, lässt eher darauf schließen, dass ihm da vor allen Dingen Erfahrung gefehlt hat. Erfahrung mit den Mitspielern, das ist ja ein bisschen, ne, der Mann ohne Ball bestimmt das Spiel. Alte Fußballweisheit. Kann ich gar nicht oft genug sagen, habe ich am vergangenen Wochenende öfter gesagt. Also ich glaube, er arbeitet schon an seinen Schwächen, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es noch so viel gibt, was er noch verbessert oder verbessern kann. Da ist für mich, also ich glaube, dass er langsam am Limit ist, was seine Verbesserungswürdigkeit angeht. Ich glaube, dass er nicht mehr viel besser machen kann. Ich glaube aber auch, dass er in einer anderen Mannschaft, in der er eigentlich nur als Boxspieler fungiert, deutlich erfolgreicher, nicht besser, aber erfolgreicher wäre.
Und wo wir schon über Einzelspieler sprechen, wir haben jetzt schon einige Aspekte von Kutschaks Spielidee herausgearbeitet. Wenn ihr an seine Idee denkt und wie er spielen lassen möchte und dann auf den Kader blickt, wo würdet ihr sagen, sind denn aktuell die Schwächen?
Ich persönlich finde, dass der Kader vor allem super dünn besetzt ist. Man merkt es jetzt schon, wenn als Hult ausgefallen ist, hatten wir sofort einen riesen Qualitätsverlust in der Linksverteidigung. Ich habe mir, weil das ist mir beim Fürth-Spiel aufgefallen und das hat mich interessiert, ob es auch mit Zahlen untermauert werden kann, habe ich gefunden, dass Fürth 50%, also die 50% der Angriffe von Greuther Fürth liefen über ihre rechte, also über unsere linke Seite. Das heißt, die haben sehr stark über rechts gespielt und entsprechend haben wir auf unserer linken Seite ziemliche Probleme bekommen. Simon Ruja hat mir bisher immer gut gefallen. Auf links fand ich ihn jetzt nahezu Totalausfall. Weiß nicht, ob es nur ein schlechter Tag war oder ob er wirklich links grundsätzlich deutlich schwächer ist als rechts, aber Ich finde, man merkt, wir sind sehr dünn besetzt. Ob es jetzt in der Außenverteidigung ist, ob es jetzt im zentralen Mittelfeld ist, wo Mike Franz ausfällt, der ist jetzt zwar nicht der große Qualitätsverlust, finde ich, aber auch da, hatten gegen Fürth eigentlich keinen zentralen Mittelfeldspieler auf der Bank sitzen, bei neuen Bankpässen. Das ist dann schon, also wir sind ein, zwei Ausfälle davon entfernt, riesige Qualitätsverluste zu erleiden.
Ja,
Das
sehe ich
stimmt.
auch so.
Unsere erste Elf finde ich persönlich sogar ziemlich stark, nur dahinter ist dann doch relativ schnell dünn, meiner Einschätzung nach.
Und Tim, wo wir gerade bei zentralen Mittelfeldspielern sind, ich weiß, du bist ein großer Verfechter von Florent Muslia. Wie sieht für dich eigentlich die ideale Mittelfeldkombination aus?
Boah. Das ist schon ideal. Also, wenn ich mir jetzt den Kader angucke von Hannover 96, dann. Also, ideal wäre jetzt, wenn wir noch Andrés Iniesta noch hätten. Das wäre dann ideal. Aber
Na,
ich
ich
will
meine
jetzt
aus
auch.
den vorhandenen
Ja, gut,
Spielern.
okay. Da muss ich natürlich dann meine Erwartungen ein bisschen und du deine Erwartungen auch ein bisschen zurückstellen. Also,
Minimal.
ich glaube schon, dass so für Muslia, um jetzt mal da jetzt auch Bezug zu nehmen, ist halt ein super Achter oder Zehner. Achter vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Gerade auch, weil er technische Fähigkeiten hat, dribblingstark ist, einen relativ tiefen Körperschwerpunkt hat, auch da ins Dribbling gehen kann, 1 gegen 1 Situation super löst und dann auch die Verlagerung, das hat man gegen Fortuna Düsseldorf sehr gut gesehen, die gelingen mit ihm dann schon über halb links schon deutlich besser auf die rechte Seite. Weil er halt eben auch den Ball sehr eng am Fuß führen kann, weil er dann gegen Düsseldorf auch den Kopf immer oben hatte. Also ein Muslia in Topform ist sicherlich eine Bereicherung für das Offensivspiel, das Hannover 96 ja auch forciert. Da kann man schon mal sagen, dass ich den aus dem, was wir sonst als Alternativen, als linker Halbspieler Franz zum Beispiel gesehen haben, das ist dann schon qualitativ schon eine andere Hausnummer. Mit Genki als Zehner bin ich d'accord, ist vielleicht nicht seine stärkste Rolle, aber schon gut. Also kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo so seine Mitspieler so sind und so wie die Anbindung auch nach vorne und zu den jeweiligen Achtern oder Sechsern ist. Funktioniert dann schon ganz gut. Da komme ich dann eigentlich direkt auch zu Jaka Biol, der sicherlich auch nochmal eine Komponente mitbringt, die dem Spiel von Kenan Kocak überhaupt auch erst diese rautenförmige Staffelung im Mittelfeld erst erlaubt. Gibt wenig Sechser, die alleine auf der Position spielen können. Nicht so ganz zufrieden bin ich halt irgendwie mit Dominik Kaiser mittlerweile. Da glaube ich, dass der auch ein bisschen eine Pause gebrauchen könnte. Ja, und dann stellt man sich halt eigentlich auch schon die Frage, so wer soll denn dann da spielen? Also dann, wenn man dann halt, also so jemand wie Tolgay Aslan, das wäre halt schon gut gewesen. Das muss man schon sagen. Oder ich gerade überlegt, auch so in der ersten Liga mal so überlegen, welche Mannschaften so ähnlich spielen und welcher Spielertypus da so dann, also eigentlich bräuchte man jemanden, der auch mit der dann nochmal so ein Gegenpart zu Flo Muslia erfüllt, so, ne? Tempo, Box-to-Box-Player, auch hoch die Bälle gewinnt und so. Also, weiß nicht, da gibt es jetzt auch nicht so viele, die sich 96 wirklich leisten kann. Also, glaube ich, ist es dann mit Dominik Kaiser schon ganz okay.
Tolgay Arslan ist ja ein Spieler, der aus teils sehr tiefen Positionen, wie ich finde, immer die Schnittstellenbälle sucht, immer guckt, wo links und rechts in der Tiefe kann ich den Ball verteilen. Wer kommt denn von unseren Mittelfeldspielern am ehesten daran heran?
Da scheiden sich, glaube ich, ein bisschen die Geister, ne? Also ich hätte jetzt fast gesagt Josef Elis, aber Josef Elis ist halt eben kein Achter. Aber ich weiß nicht genau, Ferdi, erinnerst du dich an das Spiel? Ich bin mir nicht sicher, wo. Ich glaube, in Sandhausen. Da haben wir ab der 60. Minute umgestellt und haben eigentlich mit so einer Art Quarterback gespielt. Also wie man es aus dem Football halt auch kennt. Und der Quarterback war in dem Fall Josef Elis auf der 6. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der aus den Räumen Bälle in so tiefe Räume so präzise spielen kann. Also egal ob rechts oder links oder zentral. Also ja, eigentlich, also wenn wir irgendwie Dominik Kaiser mit Josef Elis kreuzen könnten, Das wäre eine gute, das wäre ein ganz guter Deal, glaube ich. Also ich glaube, ich weiß nicht, die Stärke von Joseph Ellis, halt die langen diagonalen Bälle auch flach und hart zu spielen, da müssen wir nicht drüber reden, da ist das einer der besten in der Liga. Also ich weiß nicht, wie Ferdi das sieht.
Ich sehe es genauso, ich mag Joseph Ellis auch sehr gerne. Ich finde, dass er Dinge kann, die man in der zweiten Liga so eigentlich nicht sehen dürfte, weil es Qualitäten für diese Position sind, die viel zu gut dafür sind. Er hat seine Defizite in anderen Bereichen. Ich glaube, Ellis ist auch einer der Spieler, der am meisten diskutiert ist bei Hannover. Die einen würden ihn gerne sehen, andere sagen, ist ein No-Go, zu zweikampfschwach, zu klein. Ich mag ihn gerne. Ich bezweifle aber, dass er bei Kotschak noch einmal eine Rolle bekommt. Leider.
Jo, ich glaube auch nicht, dass er noch allzu große Chancen unter Kotschak hat. Ich habe gerade beobachtet, wir gehen immer mehr zu den Einzelspielern hin und entfernen uns von der Taktik, von Kenan Kotschaks Plänen. Bedeutet das, dass wir relativ umfassend die wichtigsten Aspekte beleuchtet haben oder fehlt noch irgendwas von Kotschaks Prinzipien, die wir nochmal aufgreifen sollten schnell?
Ich glaube, dass man noch durchaus noch eine Stunde weiter darüber reden könnte, in die Tiefe noch gehen könnte. Aber ich glaube, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Da würden wir dann schon sehr über Spielerrollen in eher in Räumen sprechen. Also da würden wir jetzt sehr ins Detail gehen. Also ich glaube, dann das tut dem Ganzen nicht gut, wenn wir jetzt hier noch mal weiter ins Detail gehen.
Hast du noch was, Ferdi?
Nee, ich denke auch, dass wir so die wichtigsten Komponenten von Kotschaks Spielstil und das, was er machen will, dass wir die schon ganz gut zusammengefasst haben.
Gut, dann lass uns das im Hinterkopf behalten und das gleich mal in der Praxis anwenden. Mit Tim und mit Ferdi werde ich gleich nochmal über das katastrophale Spiel gegen Greuther Fürth sprechen, nach einer kurzen Unterbrechung.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Tim und mit Ferdi und mit einer deftigen Niederlage gegen Greuther Fürth. 4:1 verlieren die Roten in Fürth beim Kleeblatt und desolat war das Wort, das Kenan Kotschak benutzte. Also neben vielen anderen negativen Wörtern, die allesamt angebracht waren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Darum frage ich einmal in die Runde hinein. Was zur Hölle war da denn bitte los?
Schwierig. Also eigentlich könnte ich mich ja hinsetzen und könnte sagen, ich fühle mich in dem bestätigt, was ich vor dem Spiel schon gesagt habe, überführt. Will ich aber gar nicht, weil das ist ja 96 und ich habe ja 96 ganz doll lieb und ich möchte, dass 96 alles gewinnt und am besten auch enge, schwierige Spiele. Und als wir zurücklagen, habe ich mich eigentlich schon fast gefreut, weil es sehr wichtig gewesen wäre für die Mannschaft, einen Rückstand auswärts zurück ins Gegenteil umzukehren, in einen Auswärtssieg, den man sich erarbeitet. Einfach für die Psyche, einfach für sich selber als Sportler, dem auch dieser allgemeingültigen Meinung, könnte man ja fast mal sagen, auch dem ein bisschen entgegenzuwirken. Wir gewinnen übrigens auch auswärts, Leute. Aber es ist alles eingetreten irgendwie, was ich befürchtet habe, dass man da Probleme bekommt. Und es hat sich ja auch ganz gut abgezeichnet. Wir haben ja im ersten Teil so ein bisschen darüber gesprochen, ja, was Kenan Kotschaks Stil ausmacht. Und da kann man eigentlich schon direkt drauf anknüpfen, dass er natürlich auch Schwächen aufweist. Aber bevor wir das machen, würde ich jetzt noch Ferdi die Chance geben, noch seinen Senf zu dem zu geben, was am letzten Sonntag in Fürth passiert ist.
Ja, ich hatte es schon auf Twitter geschrieben. Es hat mich nicht so richtig überrascht, dass wir Probleme bekommen haben. Aber die Art und Weise fand ich dann schon auch sehr enttäuschend. Und es war ein bisschen wie Paderborn, nur nochmal ein gutes Stück schlimmer. War es jetzt auch nicht so direkt überrascht, weil beide Mannschaften, Fürth und Paderborn, sich, ohne zu sehr auf die beiden eingehen zu wollen, sich durchaus ähneln. Und dass sich, finde ich, gezeigt hat, dass wir Probleme bekommen, wenn der Gegner erstens spielerisch was kann, vor allem in höheren Zonen, wenn er die offensive Qualität haben, etwas mit dem Ball anfangen zu können. Die hatte Fürth eindeutig, die hatte auch Paderborn. Und zweitens, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die selbst das Spiel kontrollieren und teilweise sogar dominieren wollen. Und da haben wir jetzt mit Fürth einen sehr unangenehmen Gegner gehabt. Das ist der eine Teil der Geschichte, dass nicht jede Mannschaft so gut und so unpassend für Hannover sein wird wie Fürth. Der andere Teil ist aber auch, dass wir ein ganz schön mieses Spiel gespielt haben, mit teilweise fragwürdigen Einzelspielerrollen, auch teilweise schlimmen Einzelspielerleistungen und insgesamt sehr, sehr wenig zusammengepasst hat.
Ferdi, wenn ich dir mal diese drei Optionen geben dürfte, lag es vor allem daran, dass der Gegner richtig stark war, oder lag es daran, dass das Spiel vor dem Spiel an der Taktiktafel verloren wurde, oder lag die Niederlage eventuell daran, dass einzelne Spieler es nicht geschafft haben, einen einfachen Flachpass über 5 Meter anzubringen?
Ich finde, es ist ein schwieriges Entweder-Oder, weil alle drei Optionen irgendwie zutreffen.
Dann kann ich da vielleicht Abhilfe schaffen. Also ein Spiel wird nie an der Taktiktafel entschieden, sondern das nimmt auch sehr Verantwortung von den Spielern. Man kann unter der Woche als Trainerteam alles tun, Gegner analysieren, Gegner schauen, analysieren, besprechen, Matchplan erarbeiten, im Training Durchführung ansetzen, trainieren. Mit dem Zeitpunkt, in dem das Spiel beginnt, der Ball rollt, liegt die Verantwortung bei den Spielern, das umzusetzen. Das ist Grundvoraussetzung für jede Mannschaftssportart auf dieser Welt. Sobald das Spiel beginnt, ist es meine fucking Aufgabe als Spieler, mein Bestes zu geben, nicht nur was Einsatz, Laufbereitschaft, Kampf und so weiter angeht, all diese ganzen Grundprinzipien, die wir aus den 70er, 80er Jahren noch kennen, die aber nach wie vor sich nicht geändert haben, sondern ich muss als Spieler und als Mannschaftsgefüge den Plan so gut wie möglich umsetzen.
Würdest du denn auch den Plan, der dahinter stand, kritisieren, oder lag es vor allem an der Umsetzung?
Ich glaube, du hast als dritte Option genannt, dass Spieler einen Ball über 5 Meter nicht an den Mann bringen. Solange wir über solche Fehler sprechen, über solche Fehlerketten auch sprechen, über individuelles Versagen, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich schon fast sagen möchte, dann dürfen wir über die Taktik nicht reden. Weil wenn du deine Hausaufgaben nicht machst auf dem Platz, dass du konzentriert bist, den Ball über 5 Meter an, also wir reden über den Ball über 5 Meter. Ich spiele dir den Ball 10 Mal mit verbundenen Augen über 5 Meter auf dem Platz hin und her. Das kann jeder Fußballprofi selbstverständlich genauso. Ist ja klar, sind ja Fußballprofis. Ich will damit sagen, das machen die sogar mit Gegnerdruck. Aber ich will damit nur sagen, das sind Grundvoraussetzungen. Das ist das, was Kenan Kocak auch meint, wenn er sagt, katastrophal. Wenn die Grundlagen nicht erfüllt sind, nicht passen, dann brauchen wir über Taktik und über Formationen nicht sprechen. Aber trotzdem darf man schon einen taktischen Plan hinterfragen. Aber kritisieren darf man die Spieler.
Ferdi, wenn ich mir diese Tore nochmal angucke, und das habe ich eben getan vor der Aufzeichnung, dann habe ich vor allem eine Parallele im Prinzip bei allen Toren gesehen. Also die Zuordnung in der Abwehr kann man so sagen. Ich würde aber viel eher sagen, da waren ja riesige Lücken und da waren teilweise Überzahlsituationen der Fürther, wo man das gar nicht erwarten würde. Also wenn du da, wo 96 den Ball verloren hat, wenn du dort den Ball verlierst, dann kann es eigentlich nicht sein, dass die auf einmal 4 gegen 3 gegen uns spielen. Wo kamen diese riesengroßen Lücken denn her?
Ich würde einen Teil darauf schieben, dass das Pressing einfach nicht funktioniert hat. Und in dem Moment, in dem unser hohes Pressing ausgespielt wird, kommen wir in Situationen, die für die Verteidigung nicht unbedingt einfach zu verteidigen sind. Insofern wäre das ein Ansatz, wo ich sagen würde, okay, wenn das Pressing nicht funktioniert, dann kommen wir in schwierige Situationen, teilweise in Unterzahlsituationen oder in Situationen, wo der Gegner genauso viel Mann hat wie wir Verteidiger. Ja. Ansonsten habe ich mich teilweise auch fragend umgeschaut und dachte mir, wie kann das sein, dass wir ohne offensiv selber Druck auszustrahlen, hinten so offen sind und so viel Raum für den Gegner ist.
Wir gar nicht nachschieben, wir sind gar nicht nachgeschoben, gar nicht. Also
was ist das denn, Faulheit oder was ist das?
Ich will jetzt das Fass der Faulheit nicht aufmachen, also das ist dann schon, das würde ich jetzt, das kann ich jetzt nicht mehr unterstellen, aber also das sind, also die Abstände entstehen ja, habe ich ja auch schon mal erklärt, also immer wenn du hochstehst, entstehen Lücken und Räume für den Gegner. Du musst halt einfach konsequent nachschieben. Also ich glaube, dass da so ein bisschen auch der Ablauf gefehlt hat und das, was Ferdi schon richtig angedeutet hat, also das Pressing vorne hat nicht gut funktioniert. Das kann erstmal daran liegen, dass es mit Linden Meiner auch jemanden gibt, der vorne dann neu ist, irgendwie im Angriffspressing vorne oder im letzten Drittel anläuft. Also ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass in der ersten Halbzeit, in den ersten 5 Minuten, war Fürth die spielbestimmendere Mannschaft. Aber trotzdem hat vorne das Anlaufen wesentlich besser funktioniert. Aber irgendwann hat sogar das nicht mehr richtig funktioniert, weil nicht richtig nachgeschoben wurde. Du kannst ja das dir ganz einfach ausrechnen. Die spielen mit Viererkette. Du läufst vorne mit 2, vielleicht mit 3 Mann an, wenn Haraguchi auch noch ein bisschen ins Wagnis geht und auch so ein bisschen seine Position so ein bisschen verlässt. Das heißt, die sind eh in Überzahl. Die spielen also, dann verlagern das Spiel auf den rechten Innenverteidiger. Der spielt den beispielsweise sofort raus auf den Außenverteidiger und der Sechser kommt sofort, kippt sofort ab, ist anspielbar und dann verlagert der Außenverteidiger das Spiel wieder ins Zentrum und geht sofort steil, bietet sich wieder an. Das sind die einfachen Prinzipien, auch was ich vorhin meinte, der Mann ohne Ball bestimmt das Spiel. Also, und den Sechser zum Beispiel, den hätte ja eigentlich der Genki zulaufen müssen. Aber weil wir ja vorne zu dritt draufgegangen sind, dann war ja natürlich automatisch auch noch der Raum von Genki in seinem Deckungsschatten, will ich ja fast meinen, vollkommen frei. Also muss natürlich sich jemand verantwortlich fühlen, auch dann für den Spieler, der sich dann halt eben direkt anbietet. Das ist entweder die Aufgabe des Flo Muslia oder des Dominik Kaiser. Das sind die ganz einfachen Abläufe, sobald mein Nebenmann hochgeht oder hochschiebt, schiebe ich nach. Weil wenn ich nicht nachschiebe, hat der Gegner Platz. Und wo spielt er hin? Da, wo er Platz ist.
Ist das der Grund, warum Flo Muslia zur Halbzeit ausgewechselt wurde?
Vermutlich. Und weil er natürlich auch kein Bein an die Ecke bekommen hat. Also,
ne? Wirklich? Weil, okay, dann werfe ich noch einmal kurz rein, weil ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass Flo Muslia einer von ganz, ganz wenigen auf dem Feld bei 96 waren, die zumindest mal versucht haben, die Defensive mit der Offensive zu verbinden und sowas ähnliches wie Schnittstellenpässe zu spielen und sich in einem Aufbauspiel nach vorne anzubieten auch mal. Also klar war das nicht alles gut oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass er zumindest noch einer der wenigen war, die sich bemüht haben um so eine Verknüpfungsfunktion auf dem Feld. Vielleicht liege ich falsch damit, widersprecht mir gerne.
Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen. Nichtsdestotrotz ist der Plan von Kočak mit ihm ja ein anderer. Also das ist ja das, was man ihm oft vorgeworfen hat, weshalb er auch eine lange, lange, lange Zeit nicht berücksichtigt wurde für keinerlei Startaufstellungen, Kaderplätze etc. Ich glaube, dass es dann auch taktische Gründe hatte, ihn zur Halbzeit auszuwechseln. Aber Flo Muslia soll sich ja insbesondere dadurch auszeichnen, dass er eben eine Idee nach vorne entwickelt. Und wenn halt eben schon im Pressing das nicht so gut funktioniert, also ich will jetzt mich nicht auf ihn festlegen, Dominik Kaiser hat genauso eine Karre missgespielt wie die anderen auch auf dem Platz, aber Dominik Kaiser kann halt eben auch, ich will jetzt nicht sagen, machen, was er will, aber Dominik Kaiser hat schon einen Stein im Brett beim Trainer.
Mein Eindruck war ja, dass sich Dominik Kaiser zunehmend, und ich will jetzt nicht allzu böse werden, aber dass er sich zunehmend zu einer Rückpassmaschine entwickelt.
Wenn das mal das Schlimmste wäre. Also viel, viel, viel dramatischer finde ich eigentlich, dass wir ungefähr 24 Mal Ecke haben und jeder Mal und jedes Mal der Ball auf den kurzen Pfosten kommt. Also das ist auch wirklich sowas, ich habe wirklich für Standardsituationen nicht besonders viel übrig. Wenn ich als Trainer möchte, dass ich aktiv das Spiel gestalte und aus dem Spiel heraus meine Torchancen erackere. Aber Also entschuldige mal. Also wirklich, wenn ich jetzt zum vierten Mal den Ball, zum vierten Mal in Folge, den Ball nicht ins Zentrum spielen kann oder ich den Ball immer so einen Drall gebe, dass der Ball quasi zu meiner eigenen Eckfahne fliegt, dann frage ich mich wirklich, also ich verstehe Trainer, die sagen, das regelt der Spieler mit seinen Mannschaftskollegen, was sowas angeht. Aber ist da keiner auf dem Platz, der sagen kann, Alter, Dominik, du hast Tomaten auf den Augen heute. Lass mich die scheiß Ecke treten. Also es hat garantiert auch einen Grund, dass man, ne, dass der Duxchi mit seiner Körpergröße nochmal zusätzlich Gefahr und so. Aber ich meine, Flo Muslia ist sicherlich auch jemand, der ungefähr weiß, wo er den Ball hinspielen soll, sobald der Ball mal ruht.
Also es war einmal hatte der Duxchi versucht, sich den Ball zu greifen, ja, zur Ecke.
Und dann kam der kleine Giftzwerg Kaiser wieder und hat sich die Pille genommen. Ja. Habe ich gesehen, ja.
Da hat man schon die Enttäuschung im Gesicht von Marvin Duxch gesehen, ja, dass er gesehen hat, ah fuck, der Captain rennt wieder, ja, zur Ecke.
Nicht nur wirklich, also nicht nur der war enttäuscht. Da kenne ich noch ein paar mehr Leute, die auch enttäuscht waren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, dass, also wirklich, Herr Kocak, wenn Sie es hören, wirklich, das, gucken Sie sich das nochmal an. Das kann Hannover 96 nicht ernst meinen.
Und wo wir uns schon wieder an Einzelspielern abarbeiten. Ferdi, ich hatte einige Male von Fans gelesen bei diesem Spieltag. Da haben wir wohl gesehen, dass der zuvor hochgelobte Jaka Biol auch Grenzen hat. Hast du diese Grenzen auch wahrgenommen?
Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich. Man hat, finde ich, ganz gut gesehen, was Jaka Biol kann, wo er gut ist. Und wo er eben noch Probleme hat. Also gerade gegen in den Spielen davor sind wir auf Gegner getroffen, die nicht den großen Anspruch hatten, viel Intensität auszuüben, die das Spiel eher verlangsamt haben. Und wenn Jaka Biol viel Zeit hat, Raum vor sich, dann ist es ein potenziell toller Sechser. Und ich glaube, wir haben alle in den ersten Spielen gesehen, was er kann. Und dass er in diese Rolle als Ankersechser absolut hineinwachsen kann und dort eine feste Größe werden kann. Man hat aber gegen Fürth auch gesehen, wenn er unter Druck ist, wenn das Spiel schneller wird, dass er doch ziemlich überfordert und teilweise verloren auf dem Spielfeld aussah.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sicherlich sollten wir auch nochmal über die Außenverteidiger sprechen. Nachdem Niklas Hult ausgefallen ist, und der ist übrigens auch Stand Mittwoch noch nicht wieder im Mannschaftstraining, hatte sich Kocak gegen die Lösung mit Linksfuß Philipp Ox entschieden und für die Lösung mit Rechtsfuß Sey Moroya. Rechts hat weiterhin hinten Kingsley Schindler gespielt. War das ein Fehler? Erstmal, ist das zu offensiv eigentlich? Und dann natürlich im Spezifischen, wie war das für euch mit Moroya links hinten?
Also alle drei Optionen klingen wirklich fürchterlich. Also das muss ich wirklich mal sagen.
Ja.
Also alle drei Optionen klingen wirklich so, als wenn es mir wirklich komplett Schmerzen bereitet, das mit anzusehen. Also allen voran mit Philipp Ox, das ist bestimmt ein lieber Kerl. Und der hat bestimmt wirklich ein großes Herz für Tiere und so weiter. Aber also Linksverteidiger, das könnte ich mir ja vielleicht sogar vorstellen, wenn wir mit Dreierkette spielen, dass er dann so ein bisschen so einen dynamischen Außenverteidiger gibt, der sehr hoch ins Tempo gehen kann. Also, Fanny Ferdi, das sehe ich auf der anderen Seite ähnlich mit Kingsley Schindler. Als Wingback interessant, müssen wir mal wissen, wie die Erfahrungswerte so sind. Aber wirklich als Linksverteidiger ist es wie ein Nein, das verbiete ich. So, Sey Moroya hat in Japan als Rechtsfuß schon mal Linksverteidiger gespielt. Da sind aber die taktischen Anforderungen auch ein bisschen anders als in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland. Kingsley Schindler auf rechts und als Rechtsverteidiger ist wirklich, wäre eine Frage, die ich wirklich gerne mal stellen würde, wo da die Idee hinter ist. Und das ist eigentlich schon wieder etwas, was mich in den Wahnsinn treibt, wenn ich dann halt eben sehe, wie im Sommer diese Außenverteidigerrolle, die wir ja auch im ersten Teil schon angesprochen haben, vernachlässigt haben. Also bin ich wieder wütend auf 96 und nehme das auch, also als Ochs, als Linksverteidiger nehme ich dann auch persönlich.
Ich finde es vor allem, man hat so krass gesehen, dass Seymour Rua echt was kann, nachdem er dann wieder auf rechts gestellt wurde irgendwann in der zweiten Halbzeit. Das war in dem Moment irgendwie, als wäre er komplett ausgewechselt, weil all die Abläufe, all die selbstverständlichen Wege, die er auf rechts durchzieht und drauf hat und zeigt, die hat er auf links so gar nicht anbringen können. Und man hat auch immer wieder gesehen, wie er sich so ein bisschen awkward den Ball auf den rechten Fuß legen musste, anstatt, wie es ein typischer Linksverteidiger tun würde, direkt durchzustarten oder so. Darum, ich glaube, das war eine ganz, ganz schlechte Idee von Kocak. Ich persönlich hätte übrigens eher noch Ox oder lieber noch Ox gesehen hinten links als Moroja.
Ich kann es nachvollziehen, weil ich finde Schindler als Rechtsverteidiger schrecklich. Ich fand Moroja auf links absolut verschenkt. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, dass Philipp Ox nichts in der Startelf eines Zweitligisten zu suchen hat und vor allem nicht als Linksverteidiger in der Viererkette.
Ist hier schon sehr hart, aber würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt widersprechen. Ich weiß es nicht genau, also der Junge wird ja auch irgendwas wird man auch in Hoffenheim, sind die ja Leute nicht ganz blind, irgendwas wird man an dem schon gesehen haben. Also da, nicht ohne Grund hat der auch mal in Hoffenheim einen Profivertrag bekommen. Also irgendwas wird er schon haben, an sich haben, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist ja auch Aufgabe eines Trainers, nicht nur, das vergessen wir ja immer ganz oft in der Diskussion eines Trainers, das ist die Aufgabe des Trainers, oh, was sagt das Wort uns? Ah ja, trainieren, genau, also das heißt, an den Schwächen arbeiten, kann man aus dem Wort trainieren auch herausholen und da bin ich gespannt, was Kenan Kocak mit Philipp Ochs noch vorhat, er wollte ihn im Winter ja unbedingt haben. Insofern bin ich gespannt, ich hätte jetzt fast noch einen Einwurf, der jetzt eher schon etwas nerdig, fancy rüberkommen mag. Ich habe ja eigentlich Außenverteidiger, die auf den entgegengesetzten Positionen spielen. Das heißt also als Linksfuß rechts und als Rechtsfuß links schon ganz, finde ich schon interessant. Insbesondere, wenn es dann um so diagonale Bälle geht, die du dann einem Außenbahnspieler, der in die Mitte driftet, reinspielen kannst. Das bietet dir schon eine gewisse Möglichkeit. Aber in die rein theoretische oder in die praktische Umsetzung zu kommen, ist insbesondere bei dem Spielverlauf so unrealistisch gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann wirklich nur ein absoluter Notnagel gewesen sein und, um mal ganz ehrlich zu sein, also wie wenig Vertrauen kann man Philipp Ochs noch aussprechen, wenn Kenan Kocak freiwillig den Rechtsfuß auf links stellt.
Gut, und ein Aspekt, der sich vielleicht doch auch noch lohnt zu beleuchten, gerade wenn man 4 Tore kassiert hat, nein, nicht der Torwart, der war diesmal tatsächlich unser bester Mann, aber wir haben ja diese neue fancy Innenverteidigung, die wir auch im letzten Block schon mal angesprochen hatten.
Mega gut.
Aus Timo Hübers und Simon Fallett und das war, ich merke schon nicht, ich verfalle schon in den Sarkasmus von Tim gerade, denn ich will sagen, das war ja mal eine richtig starke Leistung diesmal.
Also Ferdi als alter Timo Hübers Ultra darf gerne anfangen, sich darüber zu echauffieren. Also Timo Hübers, geiler Typ, das muss ich mal wirklich persönlich sagen, habe ich selber mal getroffen, geiler Typ, wirklich, auch sicherlich einer, der ein bisschen kicken kann, aber der seine Defizite definitiv auch hat, das vergessen wir ab und zu mal.
Ja, ich glaube auch, er wird etwas romantisiert, weil er ein total sympathischer Typ ist, weil er aus der Hannover-Jugend kommt, weil er sich wieder nach Verletzungen hochgearbeitet hat. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn Hübers von einigen Fans sicher zu gut gesehen wird und er seine Defizite hat im Spiel mit dem Ball, ist das, finde ich, ziemlich dünn. Andere sehen ihn im Spielaufbau stark, ich sehe es gar nicht. Trotzdem glaube ich, dass Hübers nicht unser Problem ist und dass er über die ersten Spieler generell betrachtet einer unserer Besten war. Also ich bin gern kritisch mit Hübers, aber ich sehe ihn weder als das Problem, noch sah ich ihn gegen Fürth als so den schlechtesten Spieler.
Da würde ich auch eine Lanze brechen tatsächlich für Hübers. Ich meine, guckt euch mal das Braunschweig-Spiel an. Der hat in dem Spiel alles hinten weggeklärt. Der hat quasi jeden Zweikampf gewonnen. Ich glaube, Hübers Problem aktuell ist noch so eine gewisse Inkonsistenz, dass er es noch nicht schafft, seine gute Leistung dauerhaft auf den Platz zu bringen, dass er nicht in jedem Spiel sicher in seinem Passspiel ist. Und dass aktuell immer wieder noch Spiele mit dabei sind, wo er regelmäßig krasse Fehlpässe auch mal spielt, wo er auch mal einen Aussetzer hat. Ich glaube, das Problem ist vor allem die Inkonsistenz, und wenn er die mit mehr Erfahrung irgendwann abstellen kann, dann können wir auch wieder über all die Qualitäten reden. Ich glaube, das ist sein Hauptproblem aktuell.
Ja, und er spielt halt eben außerdem Simon Folletta, ist auch auf rechts. Das ist auch ein Problem für Timo Hübers. Konnten das gut sehen, wenn er links gespielt hat, links in, dann war er deutlich stärker. Also dann waren auch seine Bälle nach vorne deutlich stärker. Er hat ja sonst schon so eine leichte, ich will jetzt mal fast sagen, chipförmige, so einen chipförmigen Passstil. Also er spielt viele Bälle auch halb hoch. Böse Zungen behaupten, das macht er nicht mal mit Absicht. Ich glaube allerdings schon, dass er das mit Absicht macht. Also das kann man dann auch schon beobachten. Er nimmt sich schon für diesen Ball etwas mehr Zeit als für den flachen, harten Ball, den er deutlich schneller und zügiger im Bewegungsablauf spielt. Also bin mir nicht ganz sicher bei Timo Hübers. Ich glaube auf der einen Seite beobachten zu können, dass seine spielerischen, also das Spiel mit dem Ball nach vorne, durchaus ausbaufähig ist. Er aber als Spieler in einer Mannschaft oder in einem Mannschaftsgefüge durchaus einen anderen Wert, eine andere Wertigkeit mitbringt, als dass man ihn nur darauf reduzieren könnte, dass er, also das, was du gerade auch gesagt hast, ne, hat gegen Braunschweig wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Also das kann man auch gar nicht anders sagen. Auch gegen Düsseldorf wirklich herausragendes Spiel gemacht. Also gegen so eine Innenverteidigung zu spielen, ist halt auch wirklich nicht einfach. Und das nun jetzt gegen Fürth, das sollte jetzt kein Bewertungsmaßstab sein, weil da hat auch Simon Fayette, also auch Dinge, also auch Spiele, Spielsituationen gehabt. Also Mama mia, da frage ich mich wirklich, da dachte ich wirklich, der war vorher nochmal, weiß ich nicht, im DAX vorher nochmal am Abend, nochmal Happy Hour ausnutzen oder so, keine Ahnung. Also als wenn er am Vorabend gesoffen hat.
Ferdi, deine ganz unpolemische Einschätzung zu Simon Fallett.
Das ist nicht unpolemisch. Das ist
nein. Alles gut. Aber jetzt die sehr sachliche Einschätzung von Ferdi zu Simon Fallett.
Ich glaube, dass Fallett ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger sein kann, obwohl ich persönlich nicht der größte Fan war bei seiner Verpflichtung. Da haben einige gejubelt. Ich war eher so, okay, schaut mal, der ist in einigen Bereichen für die zweite Liga super, in anderen Bereichen ist er auch nicht besser als Zweitliga-Durchschnitt. Ich denke aber trotzdem, dass es mit Hübers und Fallett insgesamt eine Innenverteidigung sein kann, die gerade für das, was Kotschak machen will und auf was Kotschak bei Innenverteidigern Wert legt, das ist gutes Abwehrverhalten. Das ist bei Fallett teilweise so, teilweise hat er auch dumme Situationen, wenn ich das so sagen darf. Aber gerade diese physische Präsenz, glaube ich, ist bei Hübers und Fallett schon gegeben, dass das potenziell eine sehr gute Innenverteidigung sein kann. Insofern will ich da auch gar nicht zu sehr auch weder auf Hübers noch auf Fallett eindreschen, selbst wenn ich jeweils nicht der glühendste Verfechter bin.
Gut, dann kommen wir vom Einzelspieler mal wieder zum großen Ganzen. Tim, die letzte Frage, und Ferdi darf natürlich auch noch was dazu sagen, aber Tim, die letzte Frage geht an dich. Du bist hier unser Mann mit dem Trainerschein. Wenn du Trainer wärst,
gleich,
dieser Mannschaft.
Gleich einhaken. Ich habe noch keinen, aber ich will. Das habe ich.
Du wirst der Mann mit dem Trainerschein sein.
Ja.
Wenn du der Trainer wärst und deine Mannschaft so eine desolate Niederlage gezeigt hat, was machst du da? Wie gehst du die Woche an, damit das nächste Spiel nicht genauso katastrophal endet?
Es ist schon schwierig zu beantworten für mich jetzt als doch noch Laien, muss man ja sagen. Also ich glaube, dass vor Augen führen von Schwächen, aber auch vor Augen führen, dass Fehler, die im Spiel passieren, im Leistungssport normal sind, auch, glaube ich, den Spieler, jeden Einzelnen auch so ein bisschen auf das sensibilisieren, aber auch reflektieren lassen, also auch ruhig schon den Raum und die Zeit geben, selbst zu reflektieren und dann vielleicht auch nochmal zusammenzukommen, also nicht nur gemeinschaftlich das Spiel nochmal zu analysieren, sondern wirklich auch individuell, insbesondere wenn halt eben ein Spiel gelaufen ist, in dem sehr viele individuelle Fehler passiert sind, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich schon individuell mit den Spielern arbeiten, aber und jetzt aus der Situation von Hannover 96 heraus, dass man jetzt auch erstmal so den Kader irgendwie komplett zusammen im Training hat, schon noch die Grundprinzipien noch weiter ausfeilen. Und nach so einer Niederlage, da sind dann Sportler auf dem Niveau auch, glaube ich, erfahren genug, dass sie mit Niederlagen auch in der Höhe, auch zu dem Saisonzeitpunkt, das muss man ja auch anmerken, schon ganz gut bis besser umgehen können, als wenn es zu einer anderen Spielzeit in der Saison gewesen wäre. Also glaube schon kritisch damit umgehen. Also der Trainer hat ja auch gleich, jetzt mal als Beispiel auch zu nennen, ne, sofort auch angemerkt, katastrophaler Auftritt, also hat gleich auch die Spieler sehr in die Kritik und in die Pflicht genommen, damit auch im nächsten Spiel das so ein bisschen zu widerlegen, was man da jetzt gesehen hat. Aber taktisch arbeiten, ein bisschen den Gegner analysieren, Aue ist auch kein einfacher Gegner, oder was heißt kein einfacher Gegner, aber es ist ein Gegner, der auch auf unser Tor schießen will oder der auch mal ein Tor schießen will, das mag sich immer verrückt anhören, aber die wollen auch mitspielen. Und dann halt schon jetzt versuchen, die nächsten Wochen ruhig anzugehen und Erfolgserlebnisse vor allen Dingen einzufangen. Also gerade wenn du jetzt in so einer Situation bist, in der du eh schon nicht so richtig über den Klee gelobt worden bist, aber so ein bisschen halt und immer so ein bisschen in den Medien, das spielt ja auch eine große Rolle im Trainerdasein und auch im Mannschaftssport. Ja, wie sieht die Öffentlichkeit das Ganze, die Medien, wie sind die Fragestellungen, sind nach so einer Niederlage anders als nach einem 3-0 gegen Düsseldorf, ist ja klar. Also auch da viel mit der Mannschaft arbeiten und vielleicht jetzt ein bisschen den Fokus darauf legen, dass diese Mannschaft, diese Gruppe ein Erfolgserlebnis einfährt und dann darauf aufbauen. Also ich glaube, Reflexion, vor allem Selbstreflexion, im Kollektiv die Schwächen aufarbeiten, als zweiten Punkt, und dann halt wirklich Erfolgserlebnis nahe Zukunft forcieren.
Und da fällt mir doch glatt noch eine gute allerletzte Frage an Ferdi ein. Du als Psychologiestudent, und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auf dem Lehrplan steht oder ob das vorkommt, aber wie groß ist denn die Gefahr, dass sich aus so einer Niederlage, die wirklich so hart trifft, also uns Fans auf jeden Fall, die Mannschaft bestimmt auch, wie groß ist die Gefahr, dass sich daraus eine Abwärtsspirale im Kopf entwickelt?
Ich glaube, die Gefahr ist irgendwo immer da. Gerade im Sport gibt es Entwicklungen, die kannst du nicht wirklich erklären, beziehungsweise kannst du sportlich schwer erklären, und die finden sicher im Kopf statt. Ich glaube aber auch, dass Kotschak das gut im Griff hat, und ich traue ihm zu, im Gegensatz zu vielleicht anderen Trainern vor ihm, dass er die Mannschaft da auch geistig auf das nötige Niveau wieder kommt und dass die Selbstreflexion stark ist und dass wir nächste Woche ein hoffentlich ganz anderes Gesicht sehen.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. An dieser Stelle sage ich nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch beide. Dankeschön an Ferdi bei Twitter @fußballleben96. Danke, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und ebenso danke an Tim Block bei Twitter @hnnvrd, dass du auch die Zeit gefunden hast, an dieser Runde mit teilzunehmen.
Ja, gerne. War ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich wirklich sagen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wer weiß, vielleicht bis bald.
Jo, wir hören uns bestimmt bald mal wieder und gleich schauen wir noch auf das bereits mehrfach angesprochene Spiel gegen Erzgebirge Aue, jetzt am kommenden Samstag.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und jetzt begrüße ich im 96-Freunde-Podcast den 96-Freunde.de Autor Henrik Zinn, um auf das kommende Spiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue zu schauen. Hallo Henrik.
Hallo zusammen.
Und schön, dass du dabei bist. Ja, wie hat Trainer Kenan Kocak denn mit seiner Mannschaft das Ergebnis vom letzten Wochenende verarbeitet? Was hat er dazu in der PK gesagt?
Ja, ich muss sagen, die Antwort hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht. Und zwar hat er im Prinzip ziemlich kurz geantwortet und hat gesagt, ja, man hat das schnell verarbeiten können, weil man sich aufs nächste Spiel konzentriert. da habe ich natürlich so ein bisschen die Bedenken von wegen, ja, man hat jetzt mal 1-4 gegen Greuther Fürth verloren. Kann ja mal passieren, so nach dem Motto. Egal, abhaken, direkt weitermachen. Ich hoffe natürlich nicht, dass die Analyse jetzt zu kurz gekommen ist, weil das Spiel war katastrophal. Sagen wir einfach mal, wie es ist. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass es so ist, sondern dass sie da intern schon deutlich intensiver darüber gesprochen haben. Aber nach außen hin hat das jetzt so für mich ein bisschen einen falschen Eindruck gemacht.
Immerhin hat Kurczak ja auch gesagt, wir drehen jeden Stein
um. Wir drehen auch jeden Stein um und hinterfragen uns auch, und warum wir, weshalb jetzt in diesem Spiel dann so eine Performance auf den Platz gebracht haben. Aber es geben auch andere Gründe oder es geben auch viele Details, die es natürlich nicht alles voll mitbekommen können, aber worüber wir natürlich Bescheid wissen. Und das gilt vor allem für uns mit einem Umbruch jetzt im Kader. Teils gewollt, teils waren wir gezwungen. Und dann daraus die Lehren zu ziehen und auch an diesen Sachen zu wachsen und auch aus diesen Ereignissen unsere Lehren zu ziehen und auch zu lernen.
Feststellen müssen wir ja auf jeden Fall, dass in dieser Trainingswoche ordentlich Feuer drin war. Es gab einen kleinen Streit, nennen wir es mal so. Was ist da im Training passiert?
Genau, das war ein Zweikampf zwischen Marvin Duksch und Barış Baştas. Baştas ist mit gestreckten Beinen in Duksch reingegangen, war vielleicht ein bisschen zu viel Risiko fürs Training, weil Duksch hätte sich durchaus verletzen können. Ja, und danach haben die beiden sich ein bisschen, sagen wir mal, angefaucht.
Was waren die Worte?
Ich schlag dir in die Fresse, du Spast, oder?
Oh boy. Eieieiei.
Also schon ein bisschen unschön.
Man muss aber auch sagen, dass ich realistischerweise nicht davon ausgehe, dass Marvin Duksch eine solche Begegnung überleben würde.
Das ist richtig. Ich würde es an seiner Stelle auch unterlassen, weil er ist im Nachteil.
Wir haben die Fotos vom Medizincheck von Barış Baştas gesehen. Der hat schon ein durchaus breites Kreuz. Ich würde mich mit ihm nicht anlegen, auf jeden Fall. Ich würde mich allerdings auch nicht mit Marvin Duksch anlegen, denn der ist, glaube ich, auch 20 Zentimeter größer als ich.
Ja, im Optimalfall mit keinem von beiden, weil ich glaube, genau. Die sind beide trainierter als wir beide.
Haben die sich denn wieder vertragen am Ende?
Ja, also laut Kotschak gab es danach ein normales Shakehands. Und das ist wieder alles gut. Kotschak hat auch gesagt, dass er es gut findet, wenn Emotionen im Training dabei sind. Und wenn wir ehrlich sind, die Amateurfußballer wissen das. Das lässt sich auf dem Fußballplatz eigentlich nicht vermeiden, dass sowas halt mal passiert und die Emotionen hochkochen. Insofern, man sollte das nicht an die große Glocke hängen und mehr draus machen, als es eigentlich ist. Ich weiß, da neigen sehr, sehr viele Medien zu, direkt die absolut große Story daraus zu machen und das nach dem Motto aufzuziehen, dass bei Hannover 96 jetzt sogar die interne Stimmung kaputt geht, aber das wird nicht so sein und ist auch nicht so. Von daher würde ich das Thema eigentlich abhaken und keine großen Geschichten draus drehen.
Dann machen wir in der Sache weiter. Hat sich Kurczak denn mittlerweile zu den Ursachen für diese heftige 4:1 Niederlage bei Greuther Fürth geäußert? Hat er irgendwas ausmachen können?
Ja, das hat mehrere Ursachen. Also Kurczak hat ein bisschen weiter ausgeholt und hat damit angefangen, dass mal wieder nicht alle Spieler beisammen waren. Er hat jetzt gesagt, dass vor dem Fürth-Spiel der Samstag das erste Mal in dieser Woche war, dass alle Spieler miteinander trainieren konnten und Kurczak den kompletten Kader zusammen hatte.
Wahrscheinlich wissen Sie und die anderen alle auch nicht, dass wir letzte Woche erst am Samstag zum ersten Mal komplett trainieren konnten. Also hatten wir nie die Gelegenheit, uns auch mannschaftstaktisch auf das Spiel so vorzubereiten, wie es nötig wäre. Weil dann war es bei dem einen Spieler Fragezeichen, dann ist der ausgefallen, dann waren wir froh, dass der eine Spieler spielen konnte. Und so hatten wir erstmals am Samstag vor dem Abflug die Mannschaft zum ersten Mal zusammen. Aber wenn ich das natürlich sagen würde, dann würde eher so nach einer Ausrede gelten. Aber das ist nur ein kleiner Punkt. Und wir suchen auch nach keinen Ausreden. Die Leistung gibt es auch nicht schön zu reden.
Das soll keine Ausrede sein, so wie er es nennt. Ich glaube auch nicht, dass er sich damit rausreden will und die Niederlage dadurch ein bisschen beschönigen möchte. Allerdings hat er natürlich bei der Pressekonferenz die Woche davor genau das Gleiche gesagt. Und davor auch, weil vor 2 Wochen hieß es, ja, die Mannschaft konnte noch nie zusammen trainieren, weil es gab immer wieder neue Transfers und dann gab es Ausfälle. Und so weiter und so fort. Und das Bild hat sich jetzt halt eben wiederholt. Das ist, ja, da kann der 96-Fan oder da kann man den 96-Fan verstehen, wenn er das etwas genauer hinterfragt. Das ist auf jeden Fall der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass er insbesondere bei den Nachwuchsspielern die Mentalität und die Verarbeitung von Siegen sehr, sehr kritisch hinterfragt. Also für mich klingt das ein bisschen nach Hochmut kommt vor dem Fall, dass man sich nach Siegen sehr, sehr sicher fühlt. Das 3-0 gegen Düsseldorf, klar, das war mega gut, da hat die Mannschaft richtig, richtig gut gespielt und der Sieg war auf jeden Fall absolut verdient. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Spieler im Kader gibt, die das sehr auf die leichte Schulter nehmen und damit umgehen und sich selber sagen, guck, wir haben jetzt 3-0 gegen Düsseldorf gewonnen, Düsseldorf ist Absteiger, ergo wir sind Aufstiegsfavorit und wir können das alles.
Ich erwarte natürlich von den Spielern eine hohe Professionalität und da gehört auch dazu, dass wir mit Erfolgen umgehen können. Da gehört auch dazu, dass wir die Erfolge auch dementsprechend gut einordnen müssen. Und da gehört vor allem auch dazu, dass wir Konstanz und Kontinuität in den Leistungen reinbringen. In erster Linie individuell, aber auch als Truppe, als Mannschaft. Und momentan müssen wir uns einfach den Vorwurf gefallen lassen, dass wir mit Erfolgen bis jetzt ja, vielleicht nicht so gut umgegangen sind. Und daran müssen wir arbeiten für die Zukunft. Aber wir haben genug junge Spieler und vielleicht müssen wir die auch in die Richtung noch ausbilden und auch erziehen, dass wir dann auch nochmal auf dem Gaspedal draufbleiben und nicht unseren Fuß dann vom Gaspedal zurückziehen und denken, oh, es geht alleine. Weil in der zweiten Liga geht es nicht von alleine.
Ja, und das Ergebnis sieht man dann in einem Spiel wie gegen Fürth. Die Lustlosigkeit, das ist kein couragierter Auftritt, kein engagierter Auftritt. Ich habe so ein bisschen meine Person, an der ich das festmachen kann. Und zwar Florent Muslia. Der hat gegen Düsseldorf absolut gezeigt, dass er Bock hat. Weil vorher hat Kotschak ihn versauern lassen und er hat halt eben diese eine Chance bekommen. Und gegen Düsseldorf hat er ein gutes Spiel gemacht. Dann hat Kotschak ihm mehr oder weniger die Startelf-Garantie gegeben, indem er gesagt hat, ja, er muss jetzt beweisen, dass seine Leistung gegen Düsseldorf keine Eintagsfliege war. Ja, Muslia hat sich wahrscheinlich gedacht, guck, ich habe jetzt ein Tor gemacht, ich habe gut gespielt, ich bin gesetzt oder ich setze mich gegen, keine Ahnung, Patrick Trumassi setze ich mich durch. Dementsprechend war vielleicht seine Trainingsleistung ein bisschen fahrlässig, hat das alles auf die leichte Schulter genommen und ja, gegen Greuther Fürth war er zwar körperlich da, aber irgendwie hat man nichts von ihm gesehen und das kommt dann halt eben dabei raus.
Das ist natürlich jetzt Spekulation. Wir waren beim Training nicht mit dabei. Das ist leider nicht im 96freunde.de-Budget drin, dass wir Scouts zu jeder Trainingseinheit schicken. Kommt vielleicht noch mit wachsendem Erfolg. auch meine Meinung zu Muslia ist noch etwas anders. Die Hörer haben das schon etwas früher in der Episode gehört. Aber er ist sicherlich einer der jungen Spieler, die Kotschak meinte, gerade wenn er möglicherweise jetzt nicht nur die letzte Trainingswoche im Blick hat, sondern generell das Verhalten, wie sich die Spieler verhalten nach Siegen über die letzten Wochen gesehen und da sich ja auch klar zu geäußert. Henrik, was würdest du sagen nach dieser deftigen Niederlage? Ist Kenan Kotschak eher der Coach, der alles umwirft und eine komplett neu zusammengewürfelte Startelf aufbietet? Oder sehen wir eher Konstanz mit dem Ziel, dass die Spieler, die es letzte Woche versaut haben, Vertrauen dann zurückzahlen?
Dass Kotschak gerne umwirft, das hat man ja eigentlich schon vor dem Spiel in Fürth gesehen, weil da hat er eine Gewinnermannschaft umgebaut und sie zu einer...
Musste er ja.
Ja, klar, er musste es. Okay, dann hole ich nicht weiter aus. Auf jeden Fall glaube ich, dass Kotschak umbaut. Und ich hoffe es auch, weil es gab halt manche Konzepte, da kann er gar nicht drüber hinwegsehen. Zum Beispiel, dass Lindenmeiner neben Marvin Dux im Sturm aufgestellt wurde und dafür von der rechten Mittelfeldseite abgezogen wurde oder vom rechten Flügel. Das ging einfach absolut, ja, ging nicht, weil Meiner war gegen Fürth, der normalerweise ist Meiner ja so ein bisschen der Matchwinner, der Dosenöffner auf der rechten Seite ist, aber gegen Fürth hat er als Stürmer keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Er konnte kaum ins Dribbling gehen, hat alle Dribblings, also es waren nur drei, aber die hat er verloren. Er hat nur 14% von seinen Zweikämpfen gewonnen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das Einzige, was geblieben ist, ist seine Passquote mit 83%, aber er hat auch nur 6 Pässe probiert. Das waren in den Spielen vorher, wenn er als rechter Mittelfeldspieler oder wie gesagt Flügelspieler aufläuft, immer mindestens doppelt so viele. Daran erkennt man schon, dass Lindenmeier einfach nicht die physische Präsenz für einen Stoßstürmer hat. Und er hat auch gar nicht die gleiche Affinität wie ein geübter Stürmer.
Aber würdest du sagen, dann wird das System so umgestellt, dass Meiner wieder auf der Stammposition rechts außen ran darf, also ein 4-3-3 zum Beispiel? Oder ist es für dich die wahrscheinlichere Variante, dass Meiner erneut auf der Bank landet?
Das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, dass Meiner, wenn dann, ich glaube nicht, dass er auf der Bank sitzt, weil dafür ist er einfach zu wichtig. Und das hat man in dieser Saison ja auch schon gesehen. Also er hat schon 2 Tore erzielt. Völlig verdient, die hat er sich sehr gut erarbeitet. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass Florent Muslia rausgekegelt wird. Und für ihn wird Lindenmeier, denke ich, mal auflaufen können. Und für Meiner kommt dann wieder Weidand in den Sturm. Weil man hat auch gesehen, Marvin Ducksch hat gegen Fürth komplett in der Schwebe gehangen. Und ja, alleine kann er da auch nicht wirklich viel ausrichten. Und ich finde, das habe ich schon nach dem Würzburg-Spiel festgestellt, also nach dem Pokalspiel, dass sich Ducksch dadurch auszeichnet, dass er seine Übersicht viel besser oder dass er seine Übersicht verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison und insbesondere im Zusammenspiel mit Weidand. Ja, und jetzt wurde dieses Duo auseinandergerissen und es ist irgendwie nichts passiert. Deswegen bin ich dafür, ich weiß, ich kann da jetzt persönlich nicht so viel dran ändern, aber falls Herr Kotscher diesen Podcast hört, würde ich ihm sehr nahelegen, dass er die Doppelspitze wieder aufstellt.
Du bist schon der Zweite in dieser Folge, der direkte Bitten an Herrn Kotschak stellt. Darum, da bist du nicht alleine. Henrik, ich wollte von dir noch einmal wissen, letzte Woche musste Kotschak umstellen, musste seine Aufstellung verändern. Wie sieht's denn aus? Sind die Verletzten alle wieder zurück? Sind alle wieder fit? Können wir mit der besten Elf auflaufen? Abgesehen von den Langzeitverletzten.
Jein. Also, Timo Hübers konnte immer noch nicht mit der Mannschaft mittrainieren. Und das steht auch noch in den Sternen, ob er am Samstag gegen Aue auflaufen wird. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er es wahrscheinlich nicht rechtzeitig schafft. Allein schon deswegen, damit die Hoffnungen dann nicht komplett zerstört werden müssen am Spieltag. Das ist natürlich eine richtige Baustelle, wenn Hübers in der Innenverteidigung wegfallen würde. Allein schon deswegen, weil ich kein Fan von Fallett bin. Klar, Kenan Kotschak wollte ihn unbedingt haben. Seine Leistungen in Frankfurt waren auch echt gut, sodass man sich gedacht hat, boah, ein richtig geiler Spieler für Hannover 96. Aber ich finde, das bisherige Stellungsspiel, das Zweikampfverhalten von Fallett, war ja nicht wirklich gewinnbringend. Da hätte man auch Marcel Franke aufstellen können, damit wäre man wahrscheinlich ein bisschen besser gefahren. Ist meine persönliche Meinung. Und was ich ganz interessant finde, das hat die Woche ein Leser unter einem Beitrag von uns gepostet. Kotschak hat sehr, sehr viel die Spielübersicht von Fallett und den Spielaufbau von Fallett gelobt zu Frankfurter Zeiten. Da kann er als Innenverteidiger natürlich nicht so viel ausrichten. Und im Kommentar hieß es weiter, dass man es dann vielleicht einfach mal probieren sollte, Fallett vorzuziehen, vor die Innenverteidigung. Vielleicht auch mal neben Biol auflaufen lassen. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Vorschlag, weil ich finde einfach, dass Fallett im System von Hannover 96 noch nicht angekommen ist.
Ja, ich würde halt fast sagen, gib ihm doch noch mal ein wenig Zeit. Und so ein linksfüßiger Innenverteidiger, den findest du auch nicht überall. Du, die wichtigere Personalie haben wir jetzt aber noch gar nicht angesprochen. Niklas Hult, Wir brauchen dringend unseren Linksverteidiger zurück.
Hult wäre verdammt wichtig oder ist verdammt wichtig. Allerdings steht sein Einsatz auch noch in den Sternen. Das hat man gegen Fürth gesehen, wie unglaublich wichtig er in der Viererkette von Hannover 96 geworden ist. Zwar konnte Muruja endlich mal wieder von Anfang an spielen, was mich gefreut hat. Allerdings hat man auch da gesehen, er ist Rechtsfuß, er kann auf links nicht. Das kann man Muruja jetzt, finde ich, gar nicht vorwerfen, weil er ist gelernter Rechtsverteidiger. Ja, und wie gesagt, Niklas Hult, der hat mehrere Attribute. Erstens, er ist Linksfuß, er ist groß, er ist schnell. Ja, das heißt, er kann sowohl die Angriffe nach vorne initiieren, als auch schnell mit zurückgehen, als auch in die Mitte verschieben, hat ein gutes Auge. Also ich glaube, Hult ist in der Abwehr mit Hübers vielleicht der kompletteste Spieler. Vielleicht einer der komplettesten Spieler im ganzen Kader von Hannover 96. Ja, und deswegen wäre es natürlich verdammt bitter, wenn er jetzt wieder nicht spielen könnte.
Wir haben uns vorhin in dieser Episode, aber als Fans generell auch schon in den letzten Wochen gefragt, wann wird eigentlich Patrick Tomasi wieder fit? Der soll doch noch so Fitnessprobleme haben, nachdem er sich über den Sommer selber mit einem persönlichen Trainer fit halten musste und soll noch nicht so ganz wieder dran sein. Aber jetzt auf der Pressekonferenz wurde auch noch eine Sache behandelt, die seinen Fortschritt zusätzlich beeinflusst.
Ja, genau. Also zusätzlich zu der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Trainingskrise, es sind eigentlich nicht familiäre Probleme, weil eigentlich ist es was Schönes. Seine Frau ist nämlich mit dem fünften Kind schwanger. Allerdings muss sich Tomasi natürlich um die anderen vier Kinder kümmern. Und so wie Kocak das geschildert hat, er hat es jetzt nicht direkt so gesagt, aber da geht logischerweise ziemlich viel Zeit drauf. Das ist ja auch absolut wichtiger als Fußball.
Und wir müssen ihm trotzdem die Unterstützung geben und trotzdem ihm auch helfen, auch in der Phase des Lebens jetzt einfach auch durchzukommen. Und die Performance im Training ist halt, manchmal kommt es natürlich vor, dass er zeigt, was er kann. Davon sind wir überzeugt und mal dann weniger.
Es klang ein bisschen so, als wäre Tomasi mit seinen Gedanken momentan eher nur bei der Familie und nicht so viel auf dem Platz.
Schauen wir abschließend auf unseren Gegner. Erzgebirge Aue, das Team von Trainer Dirk Schuster, wie sind die in Form, wie sind die letzten Ergebnisse, was bringen die auf den Platz?
Ja, Aue ist immer ein schwieriges Team zum Einschätzen und die Vorbereitung auf Aue ist auch schwierig, das wurde vorhin in der Pressekonferenz auch ein paar Mal erwähnt. Ja, die Formkurve ist auch so ein bisschen sehr durchwachsen, also es gab bis jetzt 2 Saisonsiege, 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Kiel und davor eine 2-0-Niederlage in Bochum. Zwei Sachen sind sehr auffällig. Also beim jüngsten Unentschieden gegen Kiel hätten die Auer definitiv gewinnen müssen, weil sie waren einfach, kleinen Moment, genau, sie waren ganze 75 Minuten in Überzahl, konnten das Spiel nach Belieben dominieren und haben 21 Mal aufs Tor geschossen. Wenn da natürlich dann nur ein Tor bei rausspringt, das ist natürlich nicht zufriedenstellend, sagen wir es mal so. Und es ist ein bisschen das gleiche Phänomen wie bei Hannover 96. Aue ist auswärts deutlich schlechter als zu Hause. Also es gab jetzt in den letzten 2 Auswärtsspielen eine Niederlage gegen Bochum und eine Niederlage gegen Hamburg. Man konnte in beiden Spielen kein Tor erzielen und kassierte insgesamt 5 Stück. Ja, damit kann man definitiv nicht zufrieden sein aus Auer Sicht. Auch wenn sie natürlich nicht die gleichen Ambitionen wie Hannover 96 haben. Aber ja, aktuell steht man auf dem 10. Tabellenplatz. Und wie gesagt, die Situation ist so ein bisschen durchwachsen. Und es kommen jetzt noch viele Verletzungsprobleme hinzu. Also für die Auer wird das in Hannover definitiv keine leichte Aufgabe.
Coach Kocak hat auf der Pressekonferenz auch erzählt, was er von unserem nächsten Gegner hält und einige der wichtigsten Spieler erwähnt.
Die Mannschaften von Dirk Schuster sind ja bekannt, dass sie für ehrliche Arbeit stehen, dass sie für Unbequemlichkeit stehen, dass sie aggressive spielen. Und sie haben das gerade eben gesagt, die haben natürlich mit Martin Mendel einen sehr, sehr guten Torwart. Sie haben mit Sören Gonta hinten drin einen richtigen Leader, haben in ihrem Mittelfeld mit Riese, Fandrich sehr gute Leute drin, haben aber vor allem auch vorne drin mit Testro oder auch mit Krüger, der ja momentan bei der U21 für Furore sorgt und auch auf vielen Bundesligisten oder bei vielen Bundesligisten auf dem Zettel steht, sehr gute Qualität in ihren eigenen Reihen. Aber das überrascht mich ja nicht. Wir reden hier von der zweiten Liga Deutschland und da hat durchweg jede Mannschaft seine Qualitäten.
Henrik, du hast mir vor der Aufnahme eben schon gesagt, dass du eine kleine Auffälligkeit bei Aue beobachtet hast, nämlich dass die auswärts offensiver auftreten als zu Hause. Kann das sein?
Ja, das klingt ein bisschen komisch, das weiß ich selber, aber irgendwie ist es nun mal so. Ich meine, wir als Hannoveraner können uns darüber freuen, aber warten wir mal ab, ob sie daran festhalten. Also zuletzt gegen Kiel haben sie im 3-4-1-2 gespielt. Klar, nur eine Dreierkette hinten, aber man hatte ein relativ gesichertes Mittelfeld. Und prompt hatte man auch mehr Spielanteile. Aber wenn man sich jetzt mal die Aufstellung aus dem Bochum-Spiel davor anguckt, da wundert man sich schon ein bisschen, weil da haben die eben 4-1-4-1 gespielt. Und der Raum zwischen Innenverteidigung oder Verteidigung und der Mittelfeldlinie, der war absolut unbesetzt. Also da hat nur Riese gespielt als einziger Akteur und die Bochumer konnten durch hohe Bälle in diese Schnittstelle spielen und darüber sehr, sehr viele Angriffe kreieren. Unter anderem musste in einer Situation der Linksverteidiger Rizzuto eingreifen und hat folglich die rote Karte kassiert, weil Riese halt eben nicht aufgepasst hat. Und ja, wenn sie genau so auflaufen mit der gleichen Formation, dann ist das für Hannover 96 ein absoluter Glücksfang nahezu schon, weil solche Lücken wird man nicht oft in der zweiten Liga bekommen.
Dann Henrik, letzte Frage für dich als Fan. Wie ist denn dein Gefühl? Glaubst du, dass 96 die Heimstärke wiederfindet und wieder dominant und erfolgreich spielen kann? Oder hat diese grässliche Niederlage gegen Fürth einen dauerhaften Schaden hinterlassen?
Ich glaube schon, dass Hannover das macht. Zum einen muss Hannover das Spiel gewinnen, weil sie haben sich selbst zum Aufstiegskandidaten ernannt. Wenn man da gegen Fürth und Aue hintereinander verliert, nichts gegen Fürth und Aue, aber dann kann man sich selber nicht als Aufstiegskandidaten bezeichnen. Sie sind zu Hause stärker, das kommt auch noch dazu, haben deutlich mehr Qualität als Aue im eigenen Kader. Und die Auer haben mit ihrem Spielsystem, oder anders gesagt, die Auer spielen mit ihrem System den Hannoveranern so ein bisschen in die Karten. Allerdings würde ich einen möglichen Sieg an eine Bedingung knüpfen. Und zwar ist die Bedingung, dass das Flügelspiel wieder aktiviert wird. Weil bei Aue fallen Gaetan Busmann, der gelernte Linksverteidiger, und Calogero Rizzuto, wenn das richtig ausgesprochen ist, keine Ahnung, auf jeden Fall der etatmäßige Rechtsverteidiger, die fallen beide aus. So, Rizzuto hat im letzten Spiel die rote Karte gesehen und Busmann ist verletzt. Das heißt, über die Außen ist Aue sehr, sehr verletzlich. Das hat man gesehen gegen Kiel. Wenn Kiel da mal zu Entlastungsangriffen kam, dann insbesondere über die linke Verteidigungsseite der Auer, sprich über den rechten Flügel. Das heißt, wenn Lindenmeiner wieder auf rechts spielen würde, wäre das eine absolute Waffe für Hannover 96. Das gleiche gilt für den linken Flügel. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, entweder zieht man Schindler links vor oder man probiert es mit Tumasi, der eigentlich noch keine wirkliche Chance gekriegt hat. Und dann kann man auch das Flankenspiel mit den hohen Bällen wieder aktivieren, was man gegen Fürth auch gespielt hat, aber durch Lindenmeiner im Sturmzentrum hat das absolut nichts gebracht. Wenn man jetzt wiederum Henrik Weidand in die Sturmspitze stellt, hat man einen physisch präsenten Spieler im gegnerischen 16er, der ein sehr, sehr guter Abnehmer und Verarbeiter ist. Und dann kann das Konzept aufgehen.
Mal gucken, wofür sich Trainer Kurczak entscheidet. Henrik, ich danke dir für deine Einschätzung.
Vielen Dank und vielen Dank euch fürs Zuhören und auf ein erfolgreiches Wochenende.
Das würde ich auch sagen. Hoffentlich geht das diesmal nicht wieder in die Hose. Meine größte Hoffnung allerdings ist, dass ich nicht schon wieder in der 60. Minute denke, wann ist dieses Spiel eigentlich vorbei? Macht es gut und bis zur nächsten Ausgabe.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
96 Freunde. Der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.